Ja, Jesus zieht ein in Jerusalem. Wir kennen diese Geschichte. Jedes Jahr Ostern, die Passionsgeschichte ist ja auch immer ähnlich, ist immer gleich. Und es ist immer auch die gleichen Texte. Und der Sonntag vor Ostern, der Palmsonntag, das ist der, der sich damit beschäftigt, dass Jesus nach Jerusalem einzieht. Jesus macht das entgegen dem Rat seiner Freunde. Er ist unterwegs nach Jerusalem, obwohl er weiß, was ihn dort erwartet. Obwohl er sich auskennt damit, was er an Schmerzen, an Leid dort erfahren wird. Sehenden Auges auf die Kreuzigung zu, so ist er unterwegs. Das Tragen der Sünde der Welt hat er im Blick. Das ist sein Einzug, das ist der Weg, den er geht. Sein Einzug in Jerusalem, das ist aber auch eine zutiefst prophetische Handlung, die genauso vonstatten geht, wie es die Propheten auch ankündigten. Das heißt, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Und er sagt, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und genau so geht er. So schickt er seine Jünger los, dass sie den Esel holen sollen. Sie sollen sich den quasi ausborgen bei jemanden. Alles wird ins Detail beschrieben und erfüllt. Genauso, wie es durch die Propheten angesagt wurde. Sein Einzug in Jerusalem, der Weg dorthin, löst einen Riesentumult aus. Die Leute geraten außer Rand und Band und rufen, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt. Hosianna, Hosianna, schreien sie und werden doch bald brüllen, kreuzigt ihn. Ich lese uns aus Matthäus 21 ab Vers 8. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet. Einige schnitten Zweigen von den Bäumen und breiten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, die schrien, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man sagte, wer ist das? Die Leute aber sagten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Und er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll Haus des Gebets heißen. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig. Dann sagten sie zu ihm, hörst du, was sie da sagen? Jesus sagte zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Als er früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Weg, ging auf ihn zu und fand an ihm nichts als Blätter. Und er sagte zu ihm, nie mehr soll Frucht aus dir hervorgehen in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Als die Jünger das sahen, staunten sie und sagten, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, sondern ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und alles, worum ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt. Das ist eigentlich die ganze Geschichte des Einzugs. Nicht nur die Stunden, als er nach Jerusalem geht, sondern der ganze Tag und der darauffolgende Tag. All das ist eine Einheit, all das gehört zusammen. Und als Jesus dann wirklich in Jerusalem ist, als er da ist Jesus dann doch auch anders, wie die Leute ihn sich gedacht hatten. Er war ganz anders. Das hätte keiner erwartet. Er legte sich nicht mit den verhassten Römern an und schmiss die raus. Das erwarteten sie. Sondern er legte sich mit den Frommen an. Ja, er legte sich im Grunde mit den Hosianna-Schreiern an. Er machte zunächst einmal Tabula rasa im Tempel. Der Tempel war zur Räuberhöhle verkommen. Das konnte und das wollte Jesus nicht dulden. Das Geschehen im Tempel, das hatte einen frommen Schein, aber in Wirklichkeit herrschte hier ein gottloses Treiben. Und durch sein energisches Vorgehen zeigte Jesus, dass Heuchelei, Habgier, selbstsüchtige Interessen, Unmoral und mangelnde Achtung vor Gottes Haus im Leben von Menschen, die vorgaben, Gott als an Gott zu glauben, dass das nichts dort zu suchen hatte. Hier, ab diesem Einzug, verändert sich bei Jesu sein Verhalten gegen das Volk Gottes. Ab hier, ab dieser Geschichte mit dem Feigenbaum, hören wir von keinen Wundern mehr und keinen Werken mehr um sein Volk. Stattdessen greift er seine Gegner an. Hier lernen wir einen Jesus kennen, den wir so eigentlich gar nicht so gut kennen. Ein Wunder wird noch berichtet. Die Verfluchung des Feigenbaums, ein Strafwunder. Mit diesem Text habe ich mich lange rumgedrückt, weil ich den irgendwie nie verstanden habe. Warum kommt das in dieser Geschichte eigentlich vor? Aber eigentlich ist es sehr, sehr deutlich. Diese Handlung und Verfluchung des Feigenbaumes, so ungewöhnlich sie auch war, sie versinnbildlichte das kommende Gericht über den Tempel und das treulose Volk Gottes, was bald auch schon einsetzte. Jesu Einzug, die Tempelreinigung und die Verfluchung des Feigenbaumes, das war ja prophetisches Handeln. Handlungen, die letztlich deutlich machen, wenn der Glaube nicht eindeutig an den Messias ausgerichtet ist, an Jesus ausgerichtet ist, dann funktioniert das nicht, dann rettet er nicht. Heute möchte ich speziell dieses Beispiel Jesu mit dem Feigenbaum herausstellen, denn darin stecken im Prinzip zwei ganz, ganz wichtige Predigten. Die erste Predigt heißt, wer keine Frucht bringt, wird zur Fruchtlosigkeit verurteilt. Und die zweite Predigt, die darin steckt, heißt, wir werden aber fruchtbar durch das Gebet. Wir bringen Frucht durch das Gebet. Die erste Predigt. Wer keine Frucht bringt, wird zur Fruchtlosigkeit verurteilt. Das ist doch erschreckend. Das beunruhigt mich. Ein wirklich erschreckendes Urteil, was uns ein bisschen nervös machen sollte. Zur Fruchtlosigkeit verdammt zu sein? Gibt es einen Point of no return? Einen Punkt ohne Wiederkehr, wo es irgendwann nicht mehr geht? Die Situation ist, Jesus hungert. Er kommt morgens aus Bethanien zurück nach Jerusalem, er hungert und er findet einen Feigenbaum. Von außen schien der Baum verlockend. Vielleicht sah der richtig schön aus. Für Jesus jedoch enthielt er nichts Genießbares. Für Hungrige hatte der wohl keine Frucht. Ein Baum voller Blätter, aber ohne Frucht. Enttäuscht hier Jesus. Es war zwar nicht die Zeit der Feigenernte, aber es hätten durchaus Winterfeigen an dem Baum gefunden werden können und die sollen sehr schmackhaft sein. Da riefen sie, Hosianna, und gelobt sei der, der kommt. Aber im Grunde war es doch so, dass sie Jesus nicht wollten. Jedenfalls nicht das, wofür Jesus eintrat und wofür er stand. Wie oft ist das ein Bild, vielleicht für Gemeinde, Das sieht nach außen alles wunderbar aus. Blüten, Blätter, Zweige, aber es ist keine Frucht da. Wie oft ist das vielleicht auch ein Bild für Menschen, vielleicht auch sogar von Menschen, die sich Christen nennen, sogar vielleicht ein Bild für uns, für mich? Echter Glaube wirkt Frucht. Wir lesen zum Beispiel im Galaterbrief, das sind Früchte des Geistes, die aus dem Glauben herauskommen, Liebe. Wie gehen wir miteinander um? Freude. Wir tun uns oft so schwer, Freude zuzulassen. Wir ärgern uns manchmal, wenn Freude im Gottesdienst ist oder irgendwie sowas. Wenn Leute lachen und klatschen. Frieden. Wie oft leben wir in Streit? Geduld. Wie oft bin ich ungeduldig, ungehalten? Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir können das so alles aufzählen. Wir können das an uns messen. Ist diese Frucht da oder nicht? Wie sieht dein Leben von daher aus? Ist in deinem Leben Glaubensfrucht oder nicht? Ich weiß, das ist eine ganz herausfordernde Frage. Und die stelle ich mir auch. Ich stelle mich da genauso mit drunter wie jeder, der das hören muss. Aber es ist dennoch eine ganz, ganz wichtige Frage, der wir uns stellen müssen. Denn wenn wir sie bleibend mit Nein beantworten müssen, dann wird das in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu Jesus Christus ganz ernsthafte Konsequenzen haben. Jesus verwendet hier das Beispiel des Feigenbaumes für sein Volk, für Israel, für das jüdische Volk, für Gottes Volk. Das jüdische Volk, das hatte Glauben an Gott. Das ist nicht so, dass die unterwegs sagen, mit Gott haben wir nichts zu tun, sondern die waren von sich überzeugt, wir glauben Gott. Die da im Tempel waren, die waren festens davon überzeugt, wir glauben Gott und wir dienen Gott. Und Jesus geht da rein und macht Tabula rasa. Die da Hosianna riefen, die glaubten an Gott. Und sie schrien trotzdem einige Tage später, kreuzigt ihn. Das jüdische Volk hatte Glauben und es war stolz auf diesen Glauben und rühmte sich vor den anderen Völkern darüber. Nun kommt es aber darauf an, dass dieser Glaube an Gott auch gelebt ist und letztlich, dass unser Leben von diesem Glauben geprägt wird, dass es uns verändert, dass es uns erneuert. Es geht letztlich auch darum, den Willen und den Ansprüchen Gottes am Leben seiner Kinder Gehorsam zu leisten, Frucht zu bringen. Das hören wir nicht gerne. Aber auch das gehört zum Glauben dazu. Besonders bedeutet es für die Juden zur Zeit Jesu, nicht nur das Vorrecht, Kind Gottes zu sein, für sich anzunehmen, sondern auch den Willen Gottes zu folgen im Tempel, im Leben miteinander. Und Jesus hat das oft angeprangert und hat das gesagt, ihr kennt das zwar alles, aber ihr macht's nicht. Die Juden sollten sich auf den verheißenen Messias vorbereiten und ihn annehmen. Dann kam dieser Messias, aber der war unbequem. Der passte nicht in ihre Vorstellungen. Er deckte so manche Halbherzigkeit, manche Lieblosigkeit, manchen Ungehorsam gegenüber Gottes Wort und Gottes Gebot ziemlich radikal auf. Gerade die Frommen, die kamen nicht gut weg. Und das wollten sie nicht. Und da stellten sie in Frage, dass dieser Jesus aus Nazareth, der Sohn eines Zimmermanns, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, das soll der Messias sein. Glauben für das jüdische Volk, für die Frommen jener Zeit, bedeutete auch, die Entscheidung für den Messias zu treffen. Ganz konkret, den Messias willkommen zu heißen, anzunehmen. Ja, Jesus Christus anzunehmen. Das war das, was Gottes Wort ihnen auch sagte, was sie sollten. Viele warten heute noch auf den Messias, obwohl er da war. Diesen Jesus Christus als Sohn Gottes anzuerkennen, auch seine Autorität anzuerkennen, so manche falsche Lebens- und Nachfolgehaltung aufzudecken und daran umzukehren und sich nicht darüber zu ärgern, es abzulehnen und zu gucken, wie man den ans Kreuz kriegt, mundtot macht. Es ging darum, ein klares Ja für Jesus zu haben und ihm zu folgen. Es war auch nicht so, dass sie Jesus nicht als verheißenen Messias erkennen konnten. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, all die Wunder, all das, was Jesus da tat, war alles im Alten Testament durch Propheten schon vorhergesagt, war vorgezeichnet. Jesus war kein No-Name, keiner, den man nicht erkennen konnte, sondern er war jemand, der durch die Propheten angekündigt war. Und sein Tun und Handeln, das, was im Evangelium da passiert, auch die Wundertaten, die waren bekannt. Jesus tut genau das, was ihn ausweist als den Messias. Die Geschichte des Evangeliums ist im Prinzip seine Visitenkarte. Schaut her, was ich hier tue. Ich bin Jesus, der verheißene Messias. Und sie sagen, nee, bist du nicht. Glauben wir nicht. Jesus erfüllte in allen Beispielen seines Wirkens die Prophetien, die über ihn, den Messias, geweissagt waren. Und die Juden kannten diese Prophetien. Und dennoch viele, vor allem die, die Einfluss hatten, die lehnten Jesus ab, weil sie sich und ihr Handeln nicht in Frage stellen lassen wollten. Das war die Situation zur Zeit Jesu. Ein allgemeiner Glaube an Gott, ohne dass sie dafür in ihrem Leben Konsequenzen zogen. Und Ablehnung von Jesus, der von Gott gesandt war. Einige glaubten daran, viele aber lehnten ihn ab. Wie ist das für uns heute? Für die Gemeinde der Gegenwart. Ich glaube, es ist ähnlich. Auch heute nützt kein allgemeiner Glaube, der etwa eine allgemeine Zustimmung gleichkommt, nützt etwas. Ja, ich glaube an Gott, das ist alles gut, aber da, wo Jesus nicht in dein Leben kommt, er dich nicht verändert, er dich nicht erneuert, da wirkt es nicht. Glaube ist heute ebenso wie damals, sich für Jesus zu entscheiden, ihn ganz zu ergreifen und ihm zu folgen und seinen Willen zu tun. Glaube bedeutet, Jesus Christus zu folgen und das zur Priorität meines Lebens zu machen. Auch wenn es manches bei dir und bei mir in Frage stellt. Die frommen Juden, sie hätten umkehren können. Einige haben das auch getan. Aber viele taten es nicht. Und am Beispiel des Feigenbaums macht Jesus jetzt deutlich, wenn du in dieser Haltung bleibst, dann ist irgendwann der Punkt, wo du nicht mehr umkehren kannst. Jesus verdammt den Feigenbaum dazu, zu bleiben, wer er ist. Fruchtlos. Ich kriege dann eine Gänsehaut, wenn ich das so wirklich mir mal durchdenke und das wirklich so wahrnehme. Was da wirklich passiert, das ist heftig. Nie mehr soll Frucht aus dir hervorgehen, in Ewigkeit, sagt Jesus hier. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Das war ein Wunder. Nicht langsam über Tage und Wochen, von einem Moment auf den anderen auf das Wort Jesu hin. Ende. Versäumen wir manchmal auch die Gnadenstunde? Ich glaube, dieses Beispiel soll uns wirklich lehren, dass es kein Spiel ist, die Sache mit dem Glauben. Dass es kein Spiel ist, sich immer gegen Gott aufzulehnen und zu sagen, das wird schon irgendwann in Ordnung kommen. Dass es kein Spiel ist, zu sagen, ich mache, was ich will und irgendwann wird Gott schon irgendwie gnädig sein. Sondern dieses Gleichnis vom Feigenbaum macht deutlich, es ist kein Spiel. Und es gibt eine von Gott gesetzte Grenze. Und diese Grenze werden wir nicht überschreiten können. Es gibt eine Zeit, wo Jesus wiederkommen wird. Und es wird eine Zeit sein, wo sich Glaube oder auch Unglaube bewahrheiten werden. Es ist uns eine Warnung. Und manchmal muss man diese Warnung auch einmal aussprechen, so wie Gottes Wort sie ausspricht. Spiel nicht mit dem Glauben. Lass nicht zu, dass in deinem Leben ein Glaube ist, der nur äußerlich dasteht, wo innerlich du eigentlich nicht drin beteiligt bist. Lass nicht zu, dass du Jesus ablehnst, sondern nimm ihn an und folge ihm. Auch dann, wenn es manches in dir in Frage stellt. Aber es wäre nicht Jesus, der hier predigt, wenn da nicht noch eine zweite Predigt drin wäre. Wenn nicht nur diese ernste Mahnung und diese ernste Konsequenz aufgezeigt wird, sondern auch auf der anderen Seite ein Ausweg dargestellt wird. Auch das passiert hier. Es war kein schönes Wunder, was hier passierte. Es ist eine Mahnung. Was sieht Jesus bei uns, wenn er uns anschaut? In der Hoffnung auf Frucht, auf lebendigen Glauben. Und wenn wir stattdessen nur noch den Schein haben, dass uns das nicht kalt lässt, wenn wir hören, wer keine Frucht bringt, der wird irgendwann zur Fruchtlosigkeit verurteilt. Aber Jesus macht hier, wie gesagt, die zweite Predigt, wie wir fruchtbar werden. Jesus macht hier auch deutlich, es gibt einen Weg, wieder fruchtbar zu werden. Wir werden fruchtbar, sagt er hier, durch Gebet. Alles, was ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt, sagt er hier. Haben die Jünger diesen Mut, diesen Glauben, diese Vollmacht, die sie brauchen, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist, nach Ostern quasi? Er lehrt sie hier schon, er bereitet sie vor auf das, was kommen wird. Dass Jesus diese Autorität hat, wie in diesem Wunder hier dargestellt, das mag ja noch angehen. Aber wir? Haben wir auch diese Autorität im Glauben? Dürfen wir auch wie Jesus unterwegs sein? Dürfen wir auch von der Konsequenz des Glaubens sprechen? Dürfen wir Wunder tun? Dürfen wir zu einem Berg sagen, auf, ab ins Meer? Jesus ja, aber wir, das ist ein bisschen komisch, ein komischer, ein herausfordernder Gedanke. Aber dass Jesus dann hergeht, und genau diesen Anspruch auch an die Jünger und an uns stellt, das ist herausfordernd für uns. Wir können uns darüber ärgern oder wir können uns wirklich herausfordern lassen, um zu lernen, mehr Frucht zu bringen. Das ist das, wo wir heute stehen, wo wir sagen können, wollen wir mehr Frucht? Wollen wir, dass in unserem Glauben vielleicht doch noch mehr passiert? Wollen wir, dass wir heute einen Schritt weiterkommen im Glauben, in der Nachfolge? Oder ist das gut so, wie das schon viele Jahre so ist? Können wir lernen, mehr Frucht zu bringen? Und dass wir die Verheißung Jesu nehmen und sagen, Herr, du forderst von mir den Mut, mutiger zu beten. vielleicht auch gerade vor Ostern dann nochmal drüber nachzudenken, diesen zentralen Fest des Glaubens, was das eigentlich für eine Kraft hat, die Auferstehungskraft Christi, an die ich angeschlossen bin durch den Heiligen Geist, durch meinen Glauben an Jesus Christus. Dass es uns nochmal neu bewusst wird, Glaube ist keine Nebensache meines Lebens. Alles, was ihr bittet im Gebet, sagt er seinen Jüngern zu. Wenn ihr glaubt, so werdet ihr empfangen. Interessant, in den Evangelien wird diese Worte sinngemäß 15 Mal wiedergegeben, diese Verheißung. Das bedeutet, das ist eine Verheißung, die sehr, sehr wichtig ist. Und wir denken so oft leider, dass, naja, vielleicht kann ja mal was werden, vielleicht ist ja unser Glaube stark genug, dass es mal mein Gebet erhört wird. Oder Jesus sagt es eigentlich ganz anders. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Vielleicht müssen wir über unseren Glauben nachdenken. Vielleicht ist in unserem Glauben liegt ja noch Potenzial, das wachsen darf und wachsen kann. Und ich glaube, dieser Herausforderung möchte ich mich stellen. Mir geht es nicht darum, irgendwelche spektakulären Wunder herbeizubeten oder irgendwelche Bäume kahl zu beten oder irgendwie sowas. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass mein Glaube wächst. Und mir geht es darum, dass unser Glaube wächst, dass wir als Gemeinde lernen, im Glauben zu wachsen. Und uns nicht zufrieden geben mit dem, wie es vielleicht jetzt ist. Wir sollen lernen, Jesus einfach mal beim Wort zu nehmen und nach seiner Verheißung zu beten, damit wir wirklich Frucht bringen. Vielleicht können wir jetzt mal ganz kurz unterbrechen die Predigt und dass wir das mal gemeinsam laut aussprechen. Dass wir das mal so als Glaubensgrundlage für uns nehmen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Trauen wir uns das mal als Bekenntnis zu sprechen? Dass es das unser Glaube ausdrückt? Ich lade uns ein, das mal zu tun. Ich spreche das langsam vor. Wir sprechen das mal gemeinsam. Jedenfalls der, der den Glauben irgendwie aufbringen kann dafür. Und alles. Was ihr bittet im Gebet. Wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das wollen wir glauben. Das ist für mich die Herausforderung von Ostern. Das zu glauben, dass wir das, was wir bitten im Gebet, empfangen werden. Ohne Wenn und Aber. Wer den Schlüssel des Gebetes hat, kann den Himmel öffnen, schrieb ein Theologe. Im Wörterbuch Gottes ist das Wort Schwierigkeit nicht zu finden. Zwei Zitate, die deutlich machen, fruchtlos sein muss nicht sein. Deshalb konnte Jesus diese Situation so auch auf die Spitze treiben und sagen, es gibt irgendwo einen Punkt, wo dieses fruchtlos sein wirklich nicht mehr umzukehren ist. Aber vorher gibt es die Möglichkeit, umzukehren. Fruchtlos sein muss nicht sein. Liebe Geschwister, wir stehen vor Ostern. Das heißt, auch wir lassen uns herausfordern. Ostern ist für mich geschehen. Das heißt, ich muss mich auch aufmachen, dass ich die Osterbotschaft wieder ganz neu empfangen kann. Dass dieser Glaube in mir wächst und wächst. Dass ich bekennen kann, das, was ich bitte im Glaube, wird auch Wahrheit und Realität. Das geht aber nur, wenn ich letztlich ehrlich werde vor Gott, mit meinen Nöten, mit meinen Ängsten, aber auch mit meinem Versagen, mich auch dazu stelle, wenn mein Leben doch nicht so viel Frucht bringt, wie ich es gerne hätte oder wie es Gott gerne hätte. Es geht darum, ernsthaft und wahrhaftig in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass er zu uns reden kann, uns stärken kann, uns neu herausfordern darf. Es geht darum, wieder ganz neu in die Beziehung, in eine ganz neue Intimität hineinzufinden. nah an Gott ranzukommen, vertraulich, ehrlich zu sein, dass das Gebet einen wirklichen Platz in meinem Leben hat, nicht nur so eine Randstelle ist. Um Zeit mit Gott zu verbringen, muss man manchmal eben auch Kraft und vor allem Disziplin aufbringen. Ich finde das Zehntenprinzip irgendwie gut. Ob das mit unserem Umgang mit unseren Finanzen ist, vielleicht auch der Umgang mit unserer Zeit, einen zehnten Teil unserer Zeit für Gott investieren, für die Beziehung, das durchzusprechen, was in meinem Leben vielleicht ein Mangel ist, was in meinem Leben nicht klar geht, die Dinge, die an denen ich immer wieder scheitere, wo ich Menschen verletze, dass ich da dranbleibe, mich davor nicht drücke. Das kostet Kraft. Es kostet Kraft, die Stille und die Begegnung mit Gott wirklich zu suchen. Es bedeutet, ich mache mich auf. Aber überall, worin wir etwas erreichen wollen, da müssen wir hinein investieren. In unserem Beruf, in unserem normalen Leben, in unserem natürlichen Leben ist das für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir das tun. Warum nicht im Glauben? Warum denken wir, auch wenn wir nichts investieren, werden wir was empfangen? Funktioniert so nicht. Ich glaube, wir dürfen in dieser Osterzeit auch lernen, dass unsere Beziehung zu Gott eine neue Priorität bekommt. Und ich glaube, die Folge wird sein, dass die Frucht in unserem Leben nicht auf sich warten lässt. Ich möchte noch aus einem Buch zitieren von jemandem, der sich aufmachte, seiner Beziehung zu Gott wieder neu Priorität zu geben. Er schrieb dort, als er für sich erkannte, dass er in seinem Leben eigentlich keine Frucht bringt oder nicht die Frucht bringt, die er eigentlich von Gott hätte bringen dürfen und können, dass er umgekehrt ist, dass er wieder neu sich aufgemacht hat, in die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus zu investieren. Und dann schreibt er, Gott verurteilte mich nicht wegen meiner Nachlässigkeiten im persönlichen Gebet und der Hingabe an ihn. Gott kam genau da auf mich zu, wo ich war. Und er lud mich ein, gerade dort zu beginnen. Nicht zurückzuschauen, sondern an dem Moment, wo der Herr mir im Herzen begegnet, genau da anzufangen wieder und da auch anzusetzen. Diese Erfahrung glich eher einem Versprechen als einem Urteil. Es war ein tiefes Erlebnis von Gottes Gnade. Kraft, Leben und Entschlossenheit durchflossen meine geistlichen Adern, Zellen und Muskeln. Ich hatte das Offensichtliche entdeckt. Der Anfang der Disziplin ist die Entscheidung, diszipliniert zu sein. Der Anfang der Beziehung zu Gott ist die Entscheidung, diese Beziehung zu wollen. Eine tägliche Gebetszeit wurde für mich zum festen Tagesbestandteil. Und merkwürdigerweise, Gottes Wille wurde für mich umsetzbar. Liebe Geschwister, jedes Gebet in dieser Richtung führt uns dann zu Gott und zur Vergegenwärtigung seiner Größe, seiner Kraft, seiner Möglichkeiten, seines Handelns. Und plötzlich geht es gar nicht mehr darum, was ich kann, sondern es geht darum, was Gott durch mich kann, was Jesus durch mich tun kann. Aber es setzt voraus, dass wir uns dieser Entscheidung stellen, nicht nur Hosianna zu rufen, sondern Hosianna zu leben. Nicht nur zu Gott zu rufen, sondern auch seinen Willen zu tun. Er setzt in uns die Kraft frei, es zu tun. Aber es bedeutet auch die Entscheidung, es zu tun, es zu leben, es in unserem Leben zur Priorität werden zu lassen oder zu einer größeren Priorität werden zu lassen. Weil es verändert uns. Es verändert unsere Sicht der Dinge, was im Leben wirklich wichtig ist und was entbehrlich ist. Was zuerst kommt und was warten kann. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto ehrlicher werden wir in ihm. Je fruchtbarer wird unser Leben. Und du entscheidest das, niemand anders, nur du. Bitte sag nicht, es sind deine Umstände. Du entscheidest, ob du diese Zeit mit Gott verbringen willst oder nicht. Es hindert dich niemand, eine halbe Stunde früher aufzustehen oder eine halbe Stunde später ins Bett zu gehen oder die Mittagspause anders zu nutzen oder den Fernsehabend anders zu gestalten oder was. Es hindert dich niemand daran. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal diese Verse Jesu vorlesen, die am Ende seines Einzugs, nachdem der Feigenbaum verflucht war, seinen Jüngern zuspricht. Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, sondern ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg, wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Nun wird keiner auf die Idee kommen, hier einen Deich wegzubeten, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich prickelnd. Und es wird auch keiner auf die Idee kommen, in seinem Osterurlaub vor der Zugspitze zu stehen und sagen, so, jetzt soll ich mal ausprobieren. Ich glaube, das ist nicht, was hier Jesus meint. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was wir tun sollen. Aber ich glaube, was Jesus meint, ist, die Berge, die in deinem Leben vor dir stehen, die Berge der Sorge, die Berge deines Unglaubens oder deines nicht vorstellen könntest, dass diese Situation je anders werden kann. Die Berge, die vor dir sind, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich da drüber kommen soll. Ich glaube, wenn wir da anfangen zu sagen, Herr Jesus, ich kann diesen Berg nicht überwinden. Bitte überwinde für mich diesen Berg oder hilf mir, mich über diesen Berg drüber zu heben. Ich glaube, dann werden wir genau diese Gebetserhörung erleben, dass diese Berge in unserem Leben wirklich sich versetzen und im tiefsten Meer versinken. Und alles, worum ihr bittet im Gebet, wir haben es eben laut ausgesprochen, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt. Diesen Glauben ist für mich ein Osterglauben. Der Tod war der größte Berg, der vor Jesus stand. Er hat ihn überwunden. Wir, die wir an ihn glauben, die wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, überwindet er auch diesen Berg des Todes in uns, mit uns. Alles, worum ihr bittet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt. Dieser Vers wird immer dringender für mich. Glauben zu haben und nicht zu zweifeln. Das kann ich mir nicht einreden. Das kommt aus der Beziehung und der konsequenten Nachfolge Jesu. Darin wächst dieser Glauben. Es ist eine Frucht des Glaubens. Und ich merke, je näher ich bei Gott bin, je mehr ich die Gegenwart Jesu suche in meinem Leben, werden die Zweifel kleiner und der Glaube größer. Je weniger ich bei Jesus bin und bei Gott bin und je weniger Zeit ich da hinein investiere und mir diese Zeit rauben lasse, das Verhältnis wird genau umgedreht. Die Zweifel werden größer und die Glaube wird kleiner. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht ist diese Karwoche, diese Zeit, sich bewusst darauf aufzumachen, das Ostergeschehen wieder neu zu empfangen, neu zu verstehen, im Glauben zu wachsen, im Glauben herausgefordert werden, für uns eine gute Zeit, weil die Zweifel kleiner werden und der Glaube größer. Jesus geht nach Jerusalem. Die Leute schreien Hosianna. Einen Tag später rufen sie Kreuzige ihn. Ihr Glaube ist nicht gewachsen. Jesus macht das am Feigenbaum deutlich. Und er macht den Jüngern ein Zeichen, gibt er ihnen, was ein Glaube, der ohne Inhalt ist, eigentlich bewirkt. Tod. nichts. Und er macht ihnen deutlich, was uns aus dieser Situation rausbringt. Gebet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich bete heute nur ein ganz kurzes Gebet. Alles, worum wir bitten im Gebet, können wir empfangen, wenn wir glauben. Herr Jesus, ich fühle mich wie der Mann, der zu Jesus kommt. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Herr Jesus, ich bete, dass es für uns Realität wird, dass unser Glaube durch deine Kraft, durch deine Gegenwart gestärkt wird. Dass wir diese Osterzeit als eine Glaubensstärkung empfangen und erfahren. Und dass du unseren Glauben stark machst. Und dass du uns hilfst, Prioritäten zu setzen. Amen.